Geschwister Paulus schreibt an die Römer, dass er sich wünscht, zu ihnen zu kommen und einen gemeinsamen Austausch des Glaubens zu haben, zur Erbauung. Und ich denke, das ist auch das, was wir heute Abend hier gemeinsam haben wollen. Wir wollen uns austauschen darüber, was wir mit dem Herrn erleben und erlebt haben. Ich freue mich, dass auch einige sich als mit Zeugnissen gemeldet haben. Noch bevor wir das hören, lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, Dank sei dir für deine Gnade und Güte an uns. Danke, dass wir dich haben, dir anvertrauen dürfen. Dir sei die Ehre und dir danken wir dafür. Amen. Wir beginnen dann mit einem Beitrag von Nikolai Thiessen. Danach hören wir ein Gedicht von Lydia Berg und dann hat Bruder Viktor Rifinius noch einen Missionsbericht.
Erlauben Sie mir, diesen Beitrag in Russisch zu machen. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein für die Deutsch nur verstehen. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня поделиться одной мыслью, которую я слышал в проповеди, и хочу рассказать два примера. Это на стих «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Мы, люди, мы о себе не всегда говорим всю правду. Если мы что-то рассказываем, мы рассказываем только положительные стороны. Или положительно о нас. Отрицательно, я думаю, мы редко кому-то доверяем, может быть, и открываем. Я хочу для этого привести два примера. Один библейский пример и один житейский пример, чтобы было ясно и понятно, что нет ничего, что сделалось бы тайно. А у нас есть грехи тайные. Мы думаем, их никто не видел, никто не знает, никто не слышал, но видел это Бог. Библейский пример – это книга Иисуса Навина, когда народ израильский должен был занять город Иерихон. Иисусу Навину было поручено и народу израильскому обходить город Иерихон один раз в день, а в седьмой раз – семь раз вокруг города. Трубили трубы, они прошли один день. Я думаю, первый день, наверное, Иерихон был немножко встревожен, что будет и как будет. Второй день повторилось то же самое, третий день – а я думаю, четвертый и пятый, они уже смеялись над этим. Ну и вояки. Ходят, трубят здесь, но ходят вокруг города. И вот в седьмой день надо было пройти семь раз. Иисус Навин сказал, что город – заклятие. Ничего нельзя было брать. Но нашелся один человек, который все-таки увидел красивую синарскую одежду, золото, ему это понравилось, он взял и спрятал. И думает, как хорошо. Никто не увидел, никто не знает, не заметил, и спрятал в шатре. Но дело в том, что это было недолго, потому что следующий город был город Гай, его надо было взять, и сказали, туда не надо посылать много народу, 3000 человек хватит. Но когда израильтяне потеряли 37 человек и вернулись с поражением, Иисус Навин возопил к Богу и говорит, «Господи, в чем дело?» А Господь сказал, «Грех, — говорит, — в народе твоем. Они взяли из заклятого. А как найти вот этого человека?» Вот представьте себе, у нас сейчас здесь сидит примерно 150 человек. И как найти того, который взял? И Бог сказал, хорошо, подходите по колену. Потом было указано семейство. Семейство должно было подойти, а потом должен был подойти хозяин дома. И оказывается, было время подойти к Иисусу Навину и сказать, все-таки я это был. Но он ждал до самого последнего, пока мне было сказано. И тогда Иисус Навин говорит, Ахан, что ты сделал? Он говорит, ну я вот посмотрел, увидел, и мне понравилось. Вот эта одежда, это золото. И я спрятал. А наказание было смерть его и всего его семейства. Следующий случай, я его слышал из в одной проповеди. Может, его тоже кто-то слышал. Я его уже слышал в разных вариантах. Но этот брат, как мне кажется, более такой достоверный. Сам в Америке это было. Была свадьба. Свадьба была, молодые радовались. Родители подарили им дерево. И дерево подарили они им с плодами. Плоды эти были сделаны самостоятельно из долларов. Они привязали купюры эти к дереву и подарили молодым людям. Естественно, все охали и ахали. Может быть, кто-то и посчитал, сколько там денег было. Не знаю. Не сказано. Объявили перерыв, пошли все фотографироваться. Обед был. А когда вернулись, дерева нет. А вместе с деревом нету и денег. Все были печальны, спрашивали. Кто-то видел, кто-то знает. Все молчали. Ну и продолжался пир. Не знаю, как было у него, у родителей на душе, у жениха с невестой. Ну, в общем, брак закончился. Прошло время. Прошло 10 лет. Решили эта пара справить юбилей. 10 лет. Пригласили родителей, пригласили дружков. Они уже тоже семейные, с детьми сидят. И кто-то снимал всю свадьбу на видеокассету. И вот он вспомнил, когда услышал, что они празднуют десятилетие, он подарил им эту кассету и говорит, ну, посмотрите, вспомните все. Сидят все, и действительно идет брак, подарок этот. Все такие рады, счастливы, люди уходят. А человек, который снимал, забыл выключить камеру. И эта камера, она все снимала. Когда все фотографировались, один из дружков зашел в дом молитвы, посмотрел налево, посмотрел направо. Никого нет, взял это дерево и, конечно, все себе присвоил. И вот эта вот видеозапись, она идет, показывает, как заходит этот человек, как он берет это дерево и все. Я представляю себе эту ситуацию. Человек сидит семейный со своими детьми, все там, друзья, и показано, как он берет это дерево и уносит его. Братья и сестры, прошло 10 лет. Не знаю, как он себя чувствовал, каким богатым он стал или бедным он стал. Но нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. А Библия говорит, пред Богом пишется памятная книга о боящихся Его. И я думаю, все дела у Бога записаны, и хорошие, и плохие. И Библия говорит, что мы однажды будем судимы по делам нашим. Итак, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы не было у нас чего-то тайного. Она когда-нибудь откроется. Как-то у нас был гость один, это уже следующий случай, извините, я просто сейчас вспомнил. Приехал к нам, а его вызвал наш сын из Украины. И вот в разговоре он вдруг говорит о том, как-то один раз получилось так, что мой сын взял мою машину, автомобиль мой, и он говорит, о, вот этот автомобиль я уже видел, он был в Швейцарии. И там вот одна у тебя порвали, да? У тебя этот, как говорится, Himmel говорят по-немецки, в автомобиле. И потом он сказал одну мысль, которая поразила мою жену. Мы его за язык не тянули. Но мы с женой предчувствовали, что нечто неполадное у сына нашего. А этот человек нам рассказал, сказал одну мысль, я ее не буду сейчас говорить здесь, и мы все поняли. Мы то, что, о чем мы догадывались, оно действительно совершилось. Друзья, нет ничего тайного, чтобы могли утаить, оно когда-нибудь откроется в нашей жизни. Поэтому будем стремиться к тому, чтобы ничего тайного в нашей жизни не было. Бог все видит, и Бог все знает.
Свой крест. Возьми крест свой и следуй за мною. Изнывая от боли пылающих ран, часто я под крестом воздыхаю. То пугает пророческий путь христиан, то на нем устаю, унываю. И тогда ободряющий голос Христа веет свежестью Тевериады, вновь зовется собою, и тяжесть креста облегчает словами отрады. Кто за мною идет и свой крест не несет, недостоин меня и спасения. Не узрит тот обитель небесных красот, не постигнет святого учения. Не страшись, если волей благого Отца суждено тебе узкой тропою, под ударом бичей, под шипами венца, тяжкий крест свой нести за собою. Не рука злых людей и не случай слепой обрекли для тебя это бремя, но любви бесконечной по воле святой ему есть свой предел, свое время. Он рассчитан с любовью, заботой Отца и по росту тебе, и по силам, чтобы смог ты его донести до конца, может быть, и до самой могилы. Чтоб блаженным ты был, свято, праведно жил, благодатью святой наслаждался, перед лютой бедой не робел, не тужил, добрым подвигом впредь подвязался. Не завидуй чужому, упал, не ропщи, и не сетуй на тяжкую долю. Утешение в горячей молитве ищи, прославляй неизменную волю. Через пучину страстей в лучезарную даль служит крест для тебя переходом. Там забудешь навеки тоску и печаль в Царстве Божьем с Божьим народом. Не один ты, согбенный под тяжестью ран, крестоносцев великое племя. Вереницей идут за Христом христиан в это злое последнее время. Кто изныл под крестом, кто в боренье устал, видят всех его светлые очи, видят тех, кто от сноя томится, кто пал в непроглядной мучительной ночи. Но мужайся, великое племя Христа, не гасите священное пламя, поднимите под тяжестью мук и креста еще выше победное знамя.
Liebe Schwester, viele haben bei mir einmal gefragt, wie das war in dem Ausland. Und ich will jetzt sich kurz vorstellen, das ist eine Brudershilfe-Mission, Wort und Tat. Das ist mit unserer Gemeinde nichts zu tun. Wir sind 12 Brüder in ganz Deutschland verstreut und wir machen einen Dienst. Dienst für den Herrn. Und damals, wo wir losgefahren hatten, der Waldemar Scheiermann war mit uns. Er hat in die Gruppe reingeschrieben, betet für uns. Jetzt stehe ich für euch und bringe euch einen herzlichen Dank für die Gebete und unserem Heiland, unserem Herrn, eine Ehre bringen, dass er uns so bewahrt, beschützt hat auf den Wegen. Und bevor ich jetzt anfange, ich will noch eine Stelle noch lesen aus dem Wort Gottes, aus dem Matthäus. Ganz bekannte Stelle, Matthäus 25. Da steht jetzt geschrieben, das will ich nicht lesen, aber für die Talenten. Wir wissen, ab 24. Vers steht, ab 14. Vers steht, von den Talenten geschrieben, wie die Talenten alle verbraucht haben, wie die Talenten vergraben wurden, das weiß man alles, das will ich nicht lesen. Aber ich will nur stehen bleiben an ein paar Versen. Der Vers 35 bis 40. Matthäus 25, Kapitel, Vers 34 bis 40. Da wird das der König sagen, zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, das Reich, das euch bereitet ist von Grund Grundlegung der Welt an. Das war der 24. Der 4. Das war, dass Gott hat gesagt, wegen der Talente, was hinstellen. Und jetzt auf 35 steht geschrieben, denn ich bin hungrig gewesen und ich habe mich gespeist und habt ihr mich gespeist. Ich bin Durst gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mir gesund gemacht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid mir gekommen. Dann werdet ihm der Gerechte antwortet und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und habt dich getränkt? Wann habt wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antwortete und zu ihm sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesem meinem geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Das ist wirklich die Worten. Wir Kinder Gottes, wir müssen steht vor unserer Verantwortung. Wenn wir einem Geringsten was tun, das haben wir den Herrn getan. Das ist hier auch in dieser Gruppe, wenn wir vorbeigehen und sehen, dass der Bruder oder Schwester sich nicht zurechtkommt. Und wenn wir den aufmerksam anschauen oder helfen, dann muss man schon sagen, wenn du einem kleinen Geringste gemacht hast, das hast du mir gemacht. Und mit dem Sinn fahren wir immer mit Mission jedes Jahr nach Ukraine. Das machen wir schon über 10 Jahre, fahren wir jetzt nur nach Westukraine. Aber dieses Jahr war das so, dass unsere Genehmigung, unsere Erlaubnis, die Geschenke da reinzufahren, weil wir fahren immer 24 feiern wir zu Hause, 25 fahren wir immer los nach Ukraine, Westukraine. Und da haben wir keine Erlaubnis gehabt und dann haben die Brüder aus Baltikum uns angerufen, ihr könnt doch einmal zu uns kommen. Unsere Brüder waren da. In Riga gibt es ein großes Behinderheim. Und das sind nur so Kranken wie meine Frau, MS-Kranken. Und da hatte der Waldemar Klaschen, der erste Vorsitzende, der erste Sonntag am Sommer da gewesen, hat gesehen, hat gesagt, Viktor, du musst deine Frau nehmen und musst mal dahin fahren. Ich habe gesagt, ich kann jetzt, wie will ich da die Frau transportieren, das ist ein bisschen schwierig. Und dann ist der Herr mir aufs Herz gelegt, muss man den Waldemar Scheimer anrufen, dass ihm sein Auto nutzen, er kann auch mitfahren. Und dann habe ich den angerufen, der hat gesagt, Viktor, wir verlassen das am Herr, beten mal, gucken mal, was der Herr, wenn der mir die Wege auftan, dann fahre ich. Wenn ich nicht konnte, dann gebe ich euch das Auto und dann könnt ihr fahren. Und dann ist das so, dann ist Waldemar angerufen, Viktor, kannst du Auto kriegen? Und dann ist das so Pause gewesen. Dann sagt er, naja, wenn du mich willst haben, kannst du auch kriegen. Dann habe ich gesagt, gut, ich will dich unbedingt haben. Unbedingt haben. Weißt, der ist von Weiden beigegangen. Und so sind wir mit 4 Sprinterbussen und 5. war der Waldemar sein. Die 4 mit Anhänger. Wir haben vollgeladen. Jeden Anhänger hat 2 Tonnen und das Auto. Wir haben 10 Tonnen haben wir Geschenke geladen. Sind wir da gefahren. Nur wir haben immer aus der Gemeinde immer, das war jetzt dieses Jahr von der Gemeinde Jülich, die Vera Bankret Gemeinde. Ihr Papa war auch dabei, der Peter, kennt ihr auch denn? Und dieses Jahr war die Gemeinde Jülich. Wir waren mit 19 Brüdern und Schwestern, sind wir dahin gefahren. Der Weg kann man sagen, war es kalt und frostig, aber der Herr uns so schön bewahrt, beschützt. Sind wir nach Riga gekommen und haben übernachtet und dann, weil die haben uns versprochen, dass von den Heim, dass sie, wir dürfen, die dürfen die alle einladen in Gemeindehaus und da die Gottesdienste durchzuführen. Und dann hat Bruder gesagt, wegen Corona erlauben die nicht, weißt du, die. Aber nur gut, aber macht das Möglichkeit, dass etliche Geschwister noch kommen. Wir sind weitergefahren, wir sind nach Estland gefahren, wir waren in Valga und Vilpulka. Vilpulka ist ein kleines Dorf, da sind lauter Zigeuner da. Und wir haben dieses Jahr ein Gemeindehaus dahin gebaut. Wir haben ein Gemeindehaus gebaut, das kann man sagen, drei Brüder aus Deutschland sind immer dahin gefahren, die haben gebaut. Und wo die erst festgestellt hat, dass wir dieses Jahr wollen dahin fahren und in diesem Gemeindehaus zu übernachten, die haben gesagt, dann haben wir noch was zu tun. Sind die Brüder dahin gefahren, noch fertig alles gemacht. Wir sind dahin gekommen, haben wir Bänken, alles mitgebracht, dahingestellt. Gemeindehaus war frisch, neu, erste Mal, erste Gottesdienst. Und das so gesegnete Gottesdienst, da waren auch vier Seelen, die sich bekehrt haben. Und dort war wirklich gesegnete Tage. Und die Zigeuner sind so froh, dass sie so ein Gemeindehaus jetzt haben, das könnte Gottesdienst so durchführen. Dann sind wir weiter nach Valga gefahren. Wir waren in Valga Gemeinde und da haben wir Gottesdienst durchgeführt. Aber das sieht man, die Menschen sind ein bisschen, ich weiß nicht, wie kann man das sagen, aber das sind unsere Geschwister und jeder braucht Hilfe, jeder braucht was. Und das ist unser Dienst. In einem kleinen Geringsten, was du machst, das hast du mir gemacht. Und ich bin so froh immer und dankbar. Und dann sind wir die Valga-Gottesdienst durchgeführt, dann sagen wir, Trapa war mal eine große Stadt noch und eine Stadt Tapa. Tapa, da ist eine Stadt, die ist wirklich gesegnete Gemeinde. Da haben wir auch Gottesdienst, war immer bekehren, da Freudigkeit. Ein Segen haben wir verspürt. War viel Schnee, viel kalt, aber wir haben gesegnet durchgekommen und wo wir zurückgefahren haben, auch immer Angst gehabt, jetzt kommen wir jetzt nach Deutschland, die wird uns gleich anhalten und uns kontrollieren wegen, wo wart ihr, was habt ihr gemacht? Da fährst du, da stehen so viele Polizeien, aber manchmal da so, fährst du, guckst du auf die da drauf, kommt er jetzt raus oder kommt er nicht? Manchmal guckst du da, die drehen sich um. Das ist der Herr macht auch da noch sein Segen. Der dreht die Seele auf, der sagt, nee, was, lass die fahren. Und wir sind gesegnet heimgekommen. Alle sind gesund, alle bewahrt, beschützt. Das ist nicht unser Verdienst. Der Herr hat uns geleitet. Und wir haben kein Programm nicht vorbereitet, wir haben kein Lieder nicht gesungen. Wir haben immer gebetet. Mit unserem kleinen, geringsten, was wir haben, helf uns, die Gottesdienste durchzuführen. Helf uns, den Segen verspüren. Manchmal gehst du da rein und kommt der Gottesdienst vorbei, da denkst du, was gesegnete, bewahrte Gottesdienste haben wir gehabt. Da sind wir heimgekommen, 31, kurz vor Silvester, sind wir alle heimgekommen. Ab 2. Januar bekommen wir Erlaubnis, nach Ukraine zu fahren und die Geschenke da reinzubringen. Dann sind wir am 4. losgefahren wieder. Da waren 17 Geschwister. Da war jetzt die Jugend von Darmstadt. Sind mit uns mitgefahren, mit dem Orchester, mit alles. Das ist Wunder, weil die Jugend uns singen und spielen. Aber Jugend, das ist für euch. Lernt ein bisschen Russisch. Das mangelt immer. Das ist schön, wenn wir da hinkommen und die Jugendgarnition was zu erzählen, Gedicht oder etwas dahin. Das freut den Menschen da. Das war in Ukraine, Westukraine, wir fahren immer auch viele, viele weiß euch, gibt es auch große Gemeinde von den Zigeuner in Koroljowa. Das ist eine Gemeinde, wo 1200 Mitglieder sind. Und Bad Vinogradovo, das ist der nächste Ort, da sind 450 Mitglieder. Aber in Tabor sind bis 3000 Menschen. Und da ist zwischen auch bis 2000, jetzt, vor 4 Jahren kann man sagen, das ist gerade vor der Corona. Wir haben immer die humanitäre Hilfe da reingefahren. Die Zigeuner hat gesagt, wir brauchen eure Sachen nicht. Wir haben unsere Kleider für unsere Schwester. Wir haben Anzug für unsere, weil die Zigeuner, die sind bunt und schick. Aber Geschwister, die Zeit kommt immer näher dran. Die Menschen werden immer ärmer. Und die haben gesagt, Geschwister, unsere Geschwister brauchen auch Kleider. Die Zeit ist gekommen, die haben kein Geld zu was kaufen. Aber die Kleider, was die tragen, die kostet viel, viel Geld. Und für sowas kaufen, dann ist jetzt schwierig geworden. Und wir waren immer dahin. Wir waren auch dieses Jahr, vergangenes Jahr, im 2000 haben sich gemeldet zu taufen 417 Seele. Haben sie Taufen angenommen. Wo wir waren, weißt du, die sind in den Fluss da reingegangen, das Ufer hat sich hochgenommen. Da kommen immer Geschwister, die Brüder für so große Taufe durchzuführen, da brauchen da viele Brüder, eingesegnete Brüder, für das durchzuführen. Und da, wo die Brüder alle da reingestanden haben, gebetet, und dann kommen die Zigeuner, alle 400 Grad, da waren jetzt ganz 400, weil die haben nicht alle zugelassen. Aber da war schon 370 und die haben Taufen angenommen. Die gehen. Einzige gibt's bei denen, was wir immer am Kämpfen noch sind. Das ist unsere Bitte, unsere Kämpfen, dass die Zigeuner mit 14 Jahren, du bist schon heiraten, das ist Problem. Und der Papa, ich sag, so jung schon nicht. Ja, der Papa hat gesagt, dass ich nicht in die Sünde leben muss, ich erst Taufe annehmen. Und dann, da ist andere Generation, andere Leben, aber das ist für die Menschen so. Und wir versuchen das immer denen beibringen, das ist nicht in Ordnung. Da muss alles in Zeit sein, auch für Taufen Zeit sein, da zu heiraten. Und dann, für das ist bisschen schwierig, aber die Brüder, schon über 40 Jahre sind die Zigeuner jetzt in den Glauben und die bringen doch einen Segen. Ein Segen, die sind am Anfang an zu arbeiten, die geht nicht mehr stehen und nichts. Die anderen, die wo jetzt noch in, die gehen noch im Dorf an der Sonntag, Basar ist, dann gehen die Basar klauen und was, aber die Brüder, wo jetzt, und die Mitglieder, die gehen arbeiten, die arbeiten alle unter Ängste. Und weil die Zigeuner fangen an zu singen, und wir haben einmal von Darmstadt große Chor mitgenommen, weißt du, die haben gesagt, ja, unsere Kinder haben gesagt, die Zigeuner müssen nach Deutschland, für die Deutschen, Deutsch erwecken, aus dem Schlaf herauszubringen. Und die fangen an zu singen, dann bewegen sie Gardinen. Dann. Aber das ist alles schon gut. Aber wir haben viele, viele Kinderheime noch, wo wir immer dahin fahren und wo die Kinder immer jedes Jahr warten auf uns. Dieses Jahr haben sie uns gesagt, wieso seid ihr zu spät gekommen? Wir sind doch immer 26 hier gewesen. Naja, haben wir keine Erlaubnis gehabt. Wir kommen. Kennt uns alle, weißt schon. Das ist Gruppen von 2 bis 5 Kinder, von 2 bis 5 Jahre Kinder, von 5 Jahre bis 10 Jahre und von 10 Jahre bis 16 Jahre. Das sind diese große Heime, da kommst du dahin. Wenn du da reinkommst, guckst du auf die Kinder da, da kommt der, packt dir an die Klamotten und zieht er dich. Nimm mich mit. Ich will, dass du mein Papa wirst. Geschwister, wenn du das so hörst, weißt du, kommen die Tränen. Warum? Warum sind die Kinder ohne Eltern geworden? Weil die Eltern so ein Leben geführt haben. Jetzt sind die Kinder alleine da. Aber diesem Kleinen, dem Geringsten, wenn ein Geschenk dahin bringst, hat er durch Freudigkeit nur. Das haben wir dem Herrn getan. Ja, machen wir auch Witwendienst. Auch den Witwen tun wir auch viel helfen, dahin zu bringen. Wir haben auch in Westukraine ein Kinderlager. Wir haben den von unserer Mission gebaut und da unterstützen wir jedes Mal. Und dann kommt auch am Sommer fünfmal kommen die Kinder da rein. Erst von Ukrainisch und dann kommen von der anderen Ecke Ukrainische und dann kommen die Zigeuner, also die Gruppen da rein. Und insgesamt sind immer durch Sommer kommt dann 1500 Kinder dahin. Und die wird versorgt, die wird dreimal gegessen, da wird dreimal Gottesdienst durchgeführt, da wird freie Zeit geführt. Und das ist Dienst dem Herrn. Und ich habe immer gehört, es sind etliche ältere Geschwister, die sagen, ja, ich kann nicht dahin fahren. Ich bin schon da alt, ich bin schon nicht zu laufen. Ich kann keinen Dienst bringen. Liebe Geschwister, jeder hat seinen Dienst. Jeder kann was tun. Das ist nicht so. Die Drachme, was er gegeben hat, das muss man sich vermehren. Und die Schwester und der Bruder, wo kann nichts machen, der kann beten zu dem Herrn, dass er die Geschwister auf die Wege segnet, dass er den Geschwistern noch Weisheit schenkt, den Dienst zu tun, die Arbeit zu tun. Und das ist der wichtigste Dienst. Und dass Arbeit alles eingeleitet ist und dem Herrn geführt hat, das ist ein Segen und wird alle gesegnet und verspüren die Worte von dem unserem Herrn. Ich bedanke euch alle und wünsche euch allen Gottes Segen.
Wir hören dann jetzt ein Gedicht von Schwester Katharina Klassen. Danach dann hat Frau Waldemar Scheiermann mit Valerie Schulz ein Lied für uns. Und danach hat Johannes Hemminger noch einen Beitrag.
Freu dich über jede Stunde, die du lebst auf dieser Welt. Freu dich, dass die Sonne aufgeht und auch, dass der Regen fällt. Du kannst atmen, du kannst fühlen, kannst auf neuen Wegen gehen. Freu dich, dass dich andere brauchen und dir in die Augen sehen. Freue dich an jedem Morgen, dass ein neuer Tag beginnt. Freue dich an den Frühlingsblumen und am kalten Winterwind. Du kannst hoffen, du kannst glauben, du kannst jedem Gutes tun. Freue dich, wenn auch dunkle Wolken irgendwann vorüberziehen. Freue dich an jedem Abend, dass du ein Zuhause hast. Freue dich an schönen Stunden und vergiss die schwere Last. Du kannst lachen, du kannst träumen und wir können dich verstehen. Freu dich über jede Stunde, die von Gott dir wird geschenkt.
Amen. O Иисус, к тебе взываю, зато теперь меня прости, что часто изнемогаю и падаю на полпути. Прости, что у сердца есть сорняк, который даже очень лов. Пусти искусить враг, а тот плевел, плеваю. Прости, что часто распинаю тебя деянием своим, к тебе с молитвой раскаяние, взываю снова.
Wir hören dann jetzt ein Zeugnis von Jessica Roth, danach ein Gedicht von Schwester Katharina Braun und danach ein Beitrag von Heinrich Giesbrecht. Und nach dem Beitrag von Heinrich Giesbrecht, Frau Waldemar, du hattest noch ein Lied, richtig? Genau, dann kommt das Lied dann danach.
Ja, ich will ganz kurz das Zeugnis erzählen, was jetzt mich diese Woche schon lange mich betroffen hat. Ich wurde dann schwanger von Emil und dass ich nicht auf der Arbeit konnte. Dann kam jetzt der Tag, dass ich jetzt im Januar, dass ich mit meinem Jobbetreuer geredet habe, wegen dem, dass ich nochmal arbeiten möchte. Es ist so jetzt, dass ich genau nicht wusste, genau wann ich anfangen würde, nochmal zu arbeiten in meiner alten Arbeit in Altenheim. Und es war so gewesen, dass ich jetzt einen Anruf bekommen habe und gesagt wurde, dass ich jetzt keinen Job mehr habe und dass sie mich rausgeschmissen haben, wo ich auch im Mutterschutz war, wo es eigentlich auch nicht darf und auch nicht auch wegen dem Gesetz auch das so gelaufen ist. Aber ich bin da trotzdem so tief gesunken. Ich habe ehrlich gesagt nur an mich gedacht. Ich habe geweint, ich war so tief gefallen. Ich habe gedacht, was jetzt? Kein Job. Ich wollte so sehr arbeiten gehen und ich habe gesagt, da habe ich auch mal dort angerufen, habe ich gesagt, gibt's wirklich nichts. Ob ich wirklich was machen kann, als Betreuung noch irgendwelche Pflege oder irgendwelche, was ich kann. Die meinten, nein, es geht leider nicht, weil ich auch nicht geimpft bin. Ich habe ehrlich gesagt nichts gegen Impfung, nur ich habe Angst gegen die Impfung, weil ich noch so jung war, noch eine junge Mutter bin mit zwei Kindern und ein lieber Mann, den ich sehr liebe. Auf jeden Fall war das so gewesen, dass ich so gefallen bin, dass ich ehrlich gesagt Gott vergessen habe. Ich habe so Gott vergessen, ich dachte, was mir so unangenehm ist. Und ich habe eine Vers, im Gedanken kam eine Vers, ich hebe auf zu meinen Höhen und wo kommt die Hilfe? Die Hilfe kommt von Gott. Ich habe gefleht her und gebetet, dass er mir nochmal vergibt, dass ich ihn, dass er mich doch meine Sünde vergeben kann, dass ich an ihn nicht gedacht habe. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich jetzt einen Anruf bekommen habe und dass ich jetzt in eine Werkstatt gehe, wo ich früher gearbeitet habe. Ich habe mich nämlich gekündigt, weil ich solche keine gute Erfahrung gemacht habe und dort mich nicht gut behandelt haben. Dann könnt ihr es für mich bitten, dass ich jetzt. Und ich habe solche Angst, wieder zurückzugehen. Weil die haben mich gehänselt, die haben mich geschlagen. Weil ich andere Glauben hatte. Ich habe versucht, über Gott zu reden. Dass er für mich doch betet, dass ich doch diese Angst wegbekomme und dass ich auch weitergehen kann. Bitte, bitte hilf mir. Sobald für mich zu wenig.
Ja, als ich zu Hause daran dachte, dass Beiträge auch sollten zubereitet werden oder mitgebracht werden, da kam mir in den Sinn ein Gedicht, was ich schon vor langer, langer Zeit mal gelernt hatte. Das heißt, es wird Sorgen der Herr. Und auch jetzt, vor dem Fahren, so, wenn ich dann wenn man über manches da vielleicht dachte, wie wird das oder jenes, und dann kam es wieder in den Sinn. Es wird Sorgen der Herr. Welt uns ergreift, die Gefahr uns erschrickt, wenn Feinde statt Freunde man überall blickt. Eines sichert uns doch vor dem feindlichen Heer. Die Schrift uns verspricht, es wird Sorgen der Herr. Keine Scheune hat der Vogel und leidet nicht Not. Der Gott, der ihn nährt, gibt doch uns unser Brot. Unsere Hoffnungen alle sind eitel und leer, doch es fehlt uns an nichts, es wird Sorgen der Herr. Wie Abraham einst, wir gehorchen dem Wort, nicht wissend, wohin, doch er kennt ja den Ort. Drum sind wir auch Freunde und fürchten nichts mehr, sondern wissen bestimmt, es wird Sorgen der Herr. auf gefährlichen Tiefen der Sturm sich bricht. Es toben die Wellen, doch sinken wir nicht. Obwohl Satan erreget den Wind und das Meer, das Versprechen hält fest, es wird Sorgen der Herr. Wenn den Weg zu versperren der Satan erscheint, uns mit Furcht zu erfüllen er zweifellos meint, doch er kann uns nicht nehmen, wünscht er es auch sehr, das freudige Wort, es wird Sorgen der Herr. Er sagt, wir sind schwach, unerreichbar das Glück, unsere Hoffnungen nichts, trüb unser Geschick. Doch wenn solch Einflüstern das Herz uns macht schwer, diese Antwort genügt, es wird Sorgen der Herr. Unsere eigene Stärke nichts Gutes uns schafft, aber seitdem wir kennen des Heilandes Kraft, verborgen in ihm unser Hort, unsere Wehr, in Frieden wir ruhen, es wird Sorgen der Herr. Wenn der Tod sich uns nähert, der Atem vergeht, dieses Wort seiner Gnade uns zum Trost feststeht. Ist Christus mit uns, wird das Schäden nicht schwer. Unser Ausruf sei laut, es wird Sorgen der Herr.
Liebe Geschwister, ich möchte euch einen Gedanken mitteilen, einen Gedanken, der mir wirklich sehr tief ans Herz gegangen ist. Ich möchte euch heute mal einen Mann vorstellen mit der schwersten Behinderung. Es war nämlich so, ich hatte einmal eine sehr schwere Aufgabe, für mich wirklich sehr schwere Aufgabe, sollte in der Gemeinde die Einleitung machen vor dem Abendmahl. Es ist für mich wirklich keine einfache Aufgabe. Und dann habe ich darüber gesprochen, über unseren Herrn, als der auf dem Kreuz war, über die Leiden, die er durchgemacht hatte. Und ich habe darüber gesprochen, dass das, diese ganze körperliche Leiden, die unser Herr hat, das doch noch gar nicht das Schlimmste war, was da geschehen ist. Und habe dann zum Schluss mehr darüber gesprochen, als das geschah, als meine Sünden auf dem Herrn geladen wurden, dann konnte der Vater nicht mehr zuschauen. Das war ihm einfach zu schlimm. Als der Sohn Gottes zum Sünder gemacht wurde. Ich kam nach Hause, das geschieht öfter bei uns so, bei mir. Und auf einmal ging das Telefon. Und es war mein ganz lieber Freund. Und deswegen ist mir das auch so zu Herzen gegangen. Wenn es jemand gesagt hätte, hätte ich vielleicht noch irgendwo so gesagt, na ja, ist gut. Aber es war mein lieber Freund. Und er rief an und sagt, Heinrich, du darfst nie mehr so scharf über das Leiden Jesu Christi sprechen. Du musst lockerer reden und so weiter. Und ich nehme ja das, was meine Freunde, Menschen mit einer Behinderung sagen, sehr ernst zu Herzen. Ich nehme es wirklich manchmal vielleicht ein bisschen zu ernst, aber ich nehme es sehr ernst zu Herzen. Haben mit unserer Gemeindeältesten gesprochen, die hat gesagt, es war wirklich in Ordnung beim Gehilfe und so weiter. Und heute, warum sage ich euch das? Heute möchte ich in diese Richtung etwas sagen. Und soll es zu hart sein, hebt einfach die Hand, sagt Heinrich, jetzt stopp. Und ich verspreche euch, ich höre sofort auf. Aber ich möchte euch einmal meinen Mann vorstellen, der für uns ein Mann mit einer Behinderung wurde. Keiner von uns, keiner will einfach von sich aus ein Mensch mit einer Behinderung sein. Wir alle tragen trotzdem, dass wir ein freudiges Gesicht haben, trotzdem, dass wir auch ein großes Zeugnis für die Welt sind, trotzdem, dass ich hier Dankbarkeit gelernt habe, will es trotzdem keiner. Als Johannes, der Täufer, sieht, dass Jesus Christus kommt, was sagt er dann? Schaut euch mal an, das ist das Lamm Gottes. Liebe Geschwister, haben wir mal schon uns wirklich Gedanken gemacht, was ein Lamm Gottes ist? Ein Lamm Gottes ist ein vollkommenes Lamm. Das sollte kein Gebrechen sein. Das sollte keine Fehler sein. Das musste man x-mal überprüfen, bevor man überhaupt so ein Lamm geopfert hat. Und dieser Ausdruck sieht, das ist der Lamm Gottes. Das ist doch was Wunderbares. Als Jesus Christus auf dieser Erde war, hat er viel mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt. Er hat für den, der hat gesagt, es jammert mich oder noch was. Aber dann geschah, was in Jesaja 53 ist. In Jesaja 53 ist wahrscheinlich eins von den umstrittensten Kapiteln, ganz besonders bei den Juden. Dann geschah was Unfassbares. Meine Lieben, haben wir mal Jesaja 53 gelesen? Von diesem Blick, ich lese nur mal einen Vers. Jesaja 53, Vers 3. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Meine Lieben, ein Lamm Gottes, ein vollkommener Mensch, wurde so verachtet, wurde so runtergeschlagen. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Da war keine moderne Wundversorgung. Da hat man einfach draufgehauen. Meine Lieben, haben wir uns mal Gedanken gemacht, dass dieser Mensch mit der schwersten Behinderung, kann man so sagen, ein volles Verständnis für uns hat. Er war ein vollkommener Mensch auf einer Seite, aber er wurde, um das uns ganz zu verstehen, zu einem Mensch mit den schwersten Behinderungen. Es hat mich sehr, sehr getroffen. Meine Lieben, unser Herr hat zu jeder Zeit für uns ein Verständnis, weil er es selbst durchgemacht hat. Er hat die schlimmsten Wunden gehabt. Der Rücken war zerackert. Wie gesagt, da war keine Wundversorgung nicht. Die Freunde drehen sich auf und gehen weg. Aber er war so verachtet, dass man überhaupt nicht mehr hinschauen konnte. Es fällt uns sogar manchmal auch als Pfleger irgendwo schwer, irgend sowas hinzuschauen. Aber hier konnte man nicht mehr hinschauen. So verachtet war der. Liebe Geschwister, ich möchte uns das einmal zum Trost sagen. Wenn es uns ganz schwer gibt, wenn es uns wirklich, wenn wir ein ganz schweres, kommt ja immer wieder so vor, dass wir so ein Loch haben, wo wir ganz tief reinfallen, da müssen wir immer denken, Jesus Christus hat alles dies durchgemacht für uns. Er wurde der Mensch mit ganz vielen, sag ich mal so, Schmerzen und so. Ich habe mir wirklich einmal Gedanken gemacht und habe auch viele Brüder danach gefragt. Mir war das so interessant. Hatte Jesus Christus, war der überhaupt mal krank gewesen? Aber hier steht, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er hat es durchgemacht. Ich möchte uns einfach mit diesem Wort einmal Trost machen. Es gibt jemand, der immer uns versteht in aller Lage des Lebens.
Я колени склоню и услышу Всевышний благодарность мою и печали мои. Я колени склоню и душой я услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и душой я услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и раскроется небо, дивный Господа край, где не гаснет заря, и согреется сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя, и согреется сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя. Колени склоню, и увижу так ясно заблуждения свои и ошибки в пути. Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках и без меры простил. Я пойму, что Христос был мне светом ненастье, нес меня на руках и без меры простил. Я колени склоню перед Богом Всевышним, свое сердце как дар принесу к алтарю. Тихий голос Христа над собой я услышу. Я колени склоню, я колени склоню, тихий голос Христа над собой я услышу, я колени склоню, я колени склоню.
Es ist wirklich herrlich, dass wir diesen wunderbaren Hohepriester haben, der uns wirklich immer wieder verstehen kann. Wir haben noch ein Gedicht von Schwester Lerna Lenz und dann hatte ich bei mir auf dem Zettel einfach nur Zeugnis stehen und habe vergessen, den Namen aufzuschreiben. Das war dann mein Fehler. Hat noch jemand ein Zeugnis mitgebracht? Dürft gerne. Du warst das? Hast du noch was auf dem Herzen, Bruder? Hast du noch was auf dem Herzen, was du als Zeugnis weitergeben? Aber so viel Zeit haben wir. Dann hören wir nach dem Gedicht von Schwester Lerna Lenz, hören wir dann das Zeugnis von Bruder Alexander.
Ich bin, когда сюда ехала, у меня была молитва, или я делилась с сестрой, теперь я не помню. Но у меня были такие мысли, чтобы я с Фрайца не уехала пустой. И вот сегодня, когда кишвиста пели в зале, то меня коснулась песня. Я точно теперь слова не знаю, но те, которые пели эту песню, они вспомнят и знают эту песню. Там говорится про арфу, как девушка плакала. И мне эта песня так тронула, да? Не через проповеди, как аутивная песня. У меня чуть слез не было. Так вот Господь как-то к себе привлекает. И вот эта песня сегодня вечером я колени склоню. И вот у меня такая мысль пришла, что колени склоняем, когда в основном беда. А у меня такое желание научиться и в хорошие дни на молитву вставать. Не тогда, когда Бог по пути, хорошие пути. Анестезии Бог не применяет. Когда на сердце опухоль скрывает, чтоб чувствовали все, Господь нас хочет и днем, и ночью. Анестезии Бог не применяет. Когда своей рукою разрезает, затем, очистив, зашивает рану, и все по плану. Анестезии Бог не применяет, ведь только тот, кто боль ощущает, запомнит день и час, минуту даже спасибо скажет. Бог мастер операций без наркоза, он не жесток, он лечит нас серьезно, чувствительности он нас не лишает. Он лучше знает, что нужно нам запомнить более эти, что это шаг к еще к одной победе. Но мы с тобой волнением объяты идем в палату.
Смотрю на русском и обрадовался, думаю, могу на русском. Хочу сказать слава Богу, дорогие братья и сестры, что у нас есть чудный Господь, наш Бог. Бог нас благословляет, Бог нас поучает, Бог нас может и наказывать. И слава Богу за это, что Господь нас ведет, помогает, поддерживает нам туда, куда Он нам обещал. Поэтому я хотел одно свидетельство рассказать о нашей поездке. На Украину мы этим летом ездили в августе на Украину группой Нико, я, то ли нас пятеро было. И я хочу сказать один случай, это касается лично меня, лично мое отношение с Богом. Как работает во мне Господь через Духа Святого. И вот этот один момент, который был в этой поездке, я хотел просто поделиться. Мы поехали на Украину, хотели посетить два лагеря. Ехали, по-моему, 1.5 суток. Хотели заехать через Румынию сразу на Украину. Почему-то планы как-то поменялись. Решили через Молдову. Там 50-60 км надо было пересечь через Молдавию, чтобы попасть на Украину. Мы границу проехали в Молдове, было все нормально, я разговаривал транзитом, нас пустили. Но когда мы подъехали к границе Украины, за нами осталось больше 2000 километров примерно. Мы были уставшие, можно сказать, на нет, постоянно в дороге, постоянно как-то в каком-то виде спать. Я вообще 2 ночи ехал за рулем. Последняя ночь для меня вообще тяжелая была, потому что Карпаты пересекать, дорога серпантином, ничего не видать. По-моему, даже дождь шел, слепило постоянно. И мы вроде бы уставшие были, мы уже вроде бы приехали, цель видна, пересечь эту границу, буквально, может, 10-15 километров. Наша цель, куда мы хотели приехать. Но когда мы подъехали, стоял перед нами шлагбаум. Мы подъехали к нему, подошли в солдатской форме. 2 пограничника. У них сейчас такое время, они с автоматами, в мундировании полностью. Начали проверять наши документы, а чтобы пересечь первый шлагбаум, въехать в эту в Пуфа-зону, в эту границу, на эту границу надо было иметь при себе паспорта. В данный момент они требовали сертификат на прививку, и то не на все прививки там определенные, и сертификаты на тесты. Мы, конечно, многое не знали точности. Мы сделали дома тесты, когда коснулось этого, когда мы начали тесты показывать, то наши тесты оказались недействительные. У нас, по-моему, у четверых оказались недействительные, потому что на них не было QR-код. Все знают, кто такой QR-код. Если даже сегодня я делаю тест на тест-теле, если я жду бумагу, они мне ее дают без QR-код. Если я говорю, вы мне имейлом пошлите, они мне отсылают QR-код. Мы встали, не знали, что делать, так и так просили. Потом он начал просить у нас страховки. У нас у каждого была страховка, но он сказал, страховка та нужна, если фирма эта работает на Украине, в Украине, то только от такой страховки можно это. И мы стояли долго, недолго дискутировали. Нам просто было обидно, как-то досадно эту всю дорогу проехать. А еще между Молдавией и Украиной, там граница, почти 2-3 километра. Очень плохая дорога, пока мы по этой границе проехали. И нас ни в какую, просто-напросто не запустили, сказали, это не в порядке. Да? Но мы что, мы стали молиться, думать, что нам дальше делать. Конечно, не возвращаться нам 2000 километров назад. У нас бус был полный, гуманитарной помощью забитый. Ну, нам ничего другого не пришлось, как развернуться, поехать назад, попробовать документы, подумать, как там дальше или другой стороной, все. И когда мы разворачивались, я сидел за рулем, я управлял бусом, автобусом. И когда мы показывали документы, я открывал свое портмоне, вытаскивал туда, оттуда карту АУК, пытался им показать. Это мне хорошо запомнилось. И когда мы развернулись, одна девушка или женщина, не знаю, с автоматом, которая нас, можно сказать, контролировала. И я как-то, можно сказать, не получилось у меня с какой-то корыстью, да, с какой-то... Как-то я высказался, да, я говорю, ну как вы можете, мы с Германии, я так подумал, да, как вы хотите в Европу попасть, если вы так над нами, да. Я не подумав, я вот так сказал, да, ну во мне, наверное, осталась какая-то корысть нехорошая, я просто был нехорошим примером. И когда мы развернулись, доехали опять до молдавской границы, они нам еще сказали, они нам до этого сказали, вас навряд ли туда пустят. Тут мы возвращаемся назад. Они так посмотрели на нас, ну, оформлять назад. Говорит, мы вам сказали примерно. Ну, я вылез с автобуса, они сказали, вы сейчас возвращаетесь снова в Молдову. Вы должны купить оплату, я не знаю, как она, не помню, как называется, оплату за дороги, винету. Но я подошел внутри этого пограничного, внутри этого пограничного, и стоит автомат. Я попросил, говорю, я не знаю, как выбиваются эти винеты. Пограничник говорит, без проблем, помог, набрал все. Это самое, осталось только заплатить. А у нас не было молдавских денег, этих лей. Я посмотрел, я говорю, а можно картой заплатить, визой? Он говорит, да, проблем нету. Я вернулся в автобус, начал искать свое портмоне. К сожалению, мы начали все искать, его нету. Мы уже буквально все выложили, вывернули, нету. У меня такая мысль, когда я садился в автобус, я был в трико легкие карманы. Я подумал, я сунул его в карман. Бус повыше садился, он, может быть, у меня вылетел с кармана. Я стал сильно заволновался, стал сильно переживать, думаю, что делать. Зашел туда, к этим пограничникам, говорю, так и так, наверное, там мое портмоне вылетело. В моем портмоне лежали все документы, все карточки, все деньги, около 700 евро, что я с дома взял. Один паспорт, Загранпаспорт у меня остался в руках. Я начал сильно переживать, думаю, как это сейчас? И деньги там, и моя конта, и все страховки, все. Но я поговорил с пограничниками, и они говорят, вон едет грузовик в ту сторону, а между границами 3 километра где-то. Говорит, судись туда, может быть, выронил с кармана, может, тебе нашли, отдадут. Вы знаете, я думал, может, есть шанс. Все-таки люди, может, найдут, может быть, все-таки отдадут, да, потому что сзади нас стояли машины еще, подъехали. Я сел в этот грузовик, в это ЛКВ, в большую кабину, сижу, мы тронулись, я попросился, я говорю, довези меня до туда. Такая ситуация. Они мне поставили снова штамп, что я с Молдавии выехал. Я сел в машину, и мы двинулись. Эта машина очень медленно ехала, потому что груженая была, и там очень большие ямы были. И вы знаете, ко мне начал Господь говорить. Я начал видеть ту ситуацию, с которой я оттуда уехал. И постоянно мне эти мысли наворачивались. Я долго в себе это перерабатывал. И потом уже в душе начал молиться. И говорю, Господи, если я сейчас до туда доеду, я первым делом извинюсь. У меня уже как-то портмоне на второй план упало. Мы доезжаем до Тудова, я вылазю, она стоит там, эта девушка. Я подхожу и говорю, вы меня извините. Говорю, я был груб к вам. Я попросил у нее прощения. Она улыбнулась, смягчилась. Я говорю, вы же меня извините. Она, да ничего страшного. Я говорю, просто дорога, это все и переживания. Извинился перед ней и ей объясняю, говорю, я вот был, садился тут в автобус, говорю, мое портмоне выпало где-то, да. Она такими глазами на меня смотрит, на дорогу, говорит, я не видела нигде портмоне. Честно, говорит, вам говорю, не видела, да. А эти машины, которые сзади нас стояли, они ближе подъехали, когда мы выехали, они туда. Я думал, может, под машиной где-то. Обсмотрел, нету. Знаете, мне потом уже не тревожило это как-то портмоне. Мне просто-напросто легко стало. И тут другая машина выезжает с украинской границы в сторону Молдавии. Я говорю, вы меня подвезете до той границы. Они говорят, садись. И вы знаете, я еду, и мне на душе так свободно стало. Я ехал, я так благодарил Бога. Я говорю, Господи, у меня есть паспорт с собой. У меня на границе проблем не будет. У меня есть, кто со мной едет, деньги. У меня есть транспорт, где я сижу. В принципе, я ничего не потерял. Да? Я как-то забыл, действительно, я стал Бога благодарить, что мне Господь мог вернуть и этот ошибку мою исправить. И когда я приехал назад, я зашел в эту будку или вагончик, где пограничники. Она, пограничница, стояла, говорит, вы так и не нашли. Я говорю, не нашел. Я ей говорю, если бы даже я его там выронил, я говорю, мне бы с этими деньгами его никто не вернул бы, если бы кто-то нашел бы. Но я был спокойный, я говорю, слава Богу, говорю ей, у меня есть паспорт с собой, остался. Братья, они выехали уже с этой зоны, потому что там нельзя было стоять, они выехали в Молдавию за шлагбаум. И мне так, не знаю, мне так легко стало, да, я так освободился. Я когда подошел к бусу, вы не поверите, они меня встречают, говорит, мы нашли твое портмоне. Знаете, это чудо. Когда я сидел рядом, она, видать, рядом поклала, она выпала. А рядом сидел Нико, у него были на коленах эти подушки, и это портмоне запало туда, за подушку. Мы не стали его на ноги трясти, мы вокруг искали, не могли найти. Я так подумал, надо было мне такой путь проделать. А так Господь мне открыл глаза. Такой путь проделать, да? Я, честно сказать, я не сильно такой, чтобы сильно плакать, да, я заплакал. Мне так больно стало за себя, почему я такой. Поэтому хочу сказать, слава нашему Господу, действительно, Он иногда в таких моментах, иногда так далеко от дома, иногда так тяжело, но Господь нам показывает, Господь говорит с нами, и слава Ему, благодарность.
Ja, liebe Geschwister, ich hoffe, wir sind nicht müde. Die Zeit ist fortgeschritten, wir wollen auch gleich Schluss machen. Und als erstes wollte ich auch den, loswerden, es gibt einen Gruß von Daria Freistadt an uns. Ja, und Simon fragte, hättest du ein Wort vielleicht noch dann zum Schluss zu machen? Ja, und mir bewegte schon zuvor ein Vers, das wir in Psalm 139 lesen, Vers 17 und 18. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollen ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein, denn des Sandes. Sind das nicht wunderbare Worte, die hier geschrieben sind? Und wenn wir diesen heutigen Abendsgemeinschaft zurückblicken sollten und schauen auf das, was wir gehört haben, von diesen vielen Zeugnissen, von den Gedichten, von den Anliegen, von den Liedern, ist es doch nicht wunderbar, wie Gott doch jedem etwas aufs Herz gelegt hat. Und wir sehen doch die Wege Gottes, wie wunderbar sind sie, die wir nicht erforschen können. Und wir sehen immer wieder, dass Gott etwas Gutes mit dir, auch mit mir vorhat. Und in Jesaja lesen wir 55. Kapitel, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Ist das nicht wunderbar? Dass wir so einen herrlichen Herrn und Heiland, einen allmächtigen Gott haben, Schöpfer Himmel und des Erde, und wir sein Geschöpf sein dürfen. Und wir wunderbar sind doch, die Wege der Herr geführt hat. Selbst dieser Weg hierhin, der hat das ermöglicht. Der hat diese wunderbaren Wege geführt, wie ich schon erwähnt hatte, dass es sogar unbenannt wurde auf das Rüstwochenende und trotzdem dürfen wir heute hier sein. Ist das nicht eine Gnade? Ist das nicht ein Segen, dass wir auch heute, wie wir mit Bruder David noch gossen saßen und diese wunderschönen Lieder in Russisch hörten? Ich sagte, das ist die Quelle, woran sich unsere Geschwister, wir persönlich jeder, laben dürfen. An diese Quelle, diese wunderbare Lieder, Verherrlichung unseres Heilandes Jesu Christi. Ja, liebe Geschwister, ich will nicht viele Worte sagen. Wir wollen gleich gemeinsam danken und auch beten zu unserem Herrn. Und den letzten Vers, den ich lesen wollte, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und wir haben gesehen und gehört aus den Zeugnissen, es waren Wege, die dem Herrn anbefohlen wurden. Manchmal unbegreiflich für uns, die wir gehen, wie wir auch Bruder Alexander eben durch sein Zeugnis erzählt hat. Wie hätte sich das gedacht? Und doch hat der Herr den Weg geführt, hat sie ans Ziel gebracht und hat auch sie dort zum Segen gemacht. Dem Herrn sei die Ehre dafür. Wir wollen danken dafür, dass die seine Gedanken köstlich sind, groß sind und dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Auch da haben wir sehr viel gehört, dass man oft auf eigene Kraft baut vielleicht und wir merken, dass es zunichte wird. Aber wenn man sich auf den Herrn verlässt, unsere Wege auf den Herrn verlassen, so wird der Herr Recht uns führen und Gnade schenken. Ihm sei die Ehre dafür.
Ja, von Amen. Den Geschwistern Beckern ein Gruß und sie sind krank, dass wir auch an sie in Gebeten gedenken. Wollen wir auch Schwester Jessica in Gebeten gedenken, wie sie es schon erwähnt hatte. Wollen wir auch für sie beten. Lass uns aufstehen, nach Möglichkeit. Unser Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus kommen wir auch jetzt in dieser Abendstunde zu dir und wollen dich von Herzen danken für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Fürsorge um uns, deine Kinder. Wir danken dir dafür. Wir haben es nicht verdient. Es ist deine Gnade und Güte. Lob und Preis sei dir dafür gebracht. Wir danken dir, dass deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und Herr, deine Wege sind nicht unsere Wege. Und wie schön ist es, wenn wir uns ganz und gar auf dich uns verlassen dürfen, wissen, dass wir, auch wenn wir unsere Wege dir anbefehlen, dass du uns recht führen wirst und dass du uns bewahrst und segnest. Und wir haben heute so vieles gehört in dieser Gemeinschaft mit lieben Geschwistern über die Zeugnisse, über das Wort, über das Lied und Gedicht. Danke dir von ganzem Herzen. Lass uns, Herr, auch dadurch erbauen, erquicken und erfreuen uns in dir. Wir möchten dich bitten um den weiteren Segen in dieser Abendstunde, dass du auch hier möchtest uns segnen, begleiten. Auch den Rest des Abends möchtest du auch da uns beistehen. Wir bitten dich, Herr, ganz herzlich für Schwester Jessica. Schenke auch ihr Kraft und Gnade, dass sie nicht Angst haben bräuchte. Denn du hast die Welt überwunden und wir dürfen uns ganz auf dich verlassen. Schenke auch hier diesen Trost und Freude. Gedenke an die Geschwister Becker, die krank sind. Ja, auch viele andere, die auch durch diese Krankheit nicht bei uns sein dürfen in unserer Mitte. Tröste, stärke du sie, schenke ihnen die notwendige Gesundheit und das Vertrauen zu dir. Bitte segne uns und begleite und segne uns und schenke uns eine ruhige, erholsame Nacht. Dir sei Dank, Lob und Ehre gebracht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.